Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Zwischen den Jahren ist ja die Zeit, um auch mal zurückzuschauen. Und das machen wir natürlich auch mit den besten Kriminalromanen des Jahres 2021. Ausgewählt von den Juroren unserer monatlichen Krimi-Bestenliste, auf die ich persönlich mich schon immer richtig freue, weil es da eigentlich immer was zu entdecken gibt. Und zwei, die diese Entdeckungen machen, sind Kolja Mensing, Redakteur bei Deutschlandfunk Kultur, und Tobias Golis, der Gründer und Jury-Sprecher der Krimi-Bestenliste. Herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Es heißt ja immer, dass kaum etwas so nah an unserer Gegenwart und den ganzen Problemen und Abgründen, die damit verbunden sind, ist wie jetzt gute Kriminalromane. Spiegelt das denn auch die Jahresliste? Ist das sehr nah an unserer Gegenwart? Wer fängt an? Vielleicht
also ich
Herr Golis?
Ja, fangen Sie mal an. Ja, also die Frage, wie aktuell die Krimis sind auf unserer Jahresbestenliste, muss man mit Ja und Nein beantworten. Einerseits handelt es ja bei Krimis immer um die dunkle Seite unserer Welt. Und das Entscheidende ist natürlich bei guten Krimis, dass diese dunkle Seite nicht schwarz und weiß und gut und böse gezeichnet wird, sondern mit den ganzen Zwischentönen. Was mir bei unserer Krimi-Bestenliste aufgefallen ist, ist, dass einerseits alle Erregungsthemen, die wir heute haben, also die Gewalt gegen Frauen, Rechtspopulismus, Postkolonialismus und so weiter, natürlich mitschwingen. Andererseits ist es so, dass unsere Liste dieses Jahres besonders eine Liste ist, in der sich die Globalisierung widerspiegelt. Einerseits in der Liste selbst, es sind unwahrscheinlich viele internationale Titel darauf, andererseits auch daran, dass viele Schauplätze von der ganzen Welt eine Rolle spielen.
Also da hat Tobias Golis natürlich auf jeden Fall recht. Es ist wirklich ein Parforce-Ritt durch die ganze Welt und sicherlich durch diese ganzen Globalisierungsproblematiken. Ich finde es dann schon auch immer interessant zu sehen, wie nah manche Sachen wirklich dran sind. Also wir haben natürlich mindestens in einem Titel bei Johannes Großschupf, Berlin Heat, dieses Corona-Thema. Das ist da, Postkolonialismus, hatte Tobias Golis gerade schon gesagt, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Frauen, auch Femizide eben gerade. Das ist ja ein Thema, was aus dem feministischen Diskurs in den 90er Jahren mittlerweile quasi so im Mainstream angekommen ist und Gott sei Dank breit diskutiert wird. Das finden wir tatsächlich auf unserer Liste alles wieder.
Mir ist aber auch aufgefallen, dass ja die Hälfte der Titel, nämlich genau fünf, eigentlich historische Romane sind. Auch der Spitzenreiter, die Experten von Merle Krüger spielt in den 50er und 60er Jahren. Dann Tokio, neue Stadt, hauptsächlich in der Nachkriegszeit. Ich nenne mal noch einen Titel, Wir sind dieser Staub, spielt im Jahr 1976 und so weiter. Ist das typisch eigentlich fürs Krimi-Segment oder ist 2021 ein Ausnahmejahr in der Hinsicht?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein erkennbarer Trend auf dem Krimi-Markt. Sicher kräftig begünstigt durch den nachhaltigen Erfolg von Volker Kutschers Gerion Rath Krimis über das Berlin der 20er und frühen 30er Jahre und diese breitenwirksame Verfilmung in der Serie, ne, Babylon Berlin. Man merkt das auf jeden Fall, wenn man auf die deutschsprachigen Neuerscheinungen guckt. Inzwischen ist das total ausdifferenziert vom 19. Jahrhundert, Kaiserreich, Weimarer Republik, Nachkriegsjahre, Terrorismus der 70er Jahre, rechter Terror in den 80er Jahren. Da ist wirklich alles dabei und natürlich jede Menge so Babylon-Berlin-Klone, also der Versuch, Volker Kutschers Erfolgsmodell sozusagen nachzubauen. Also das kann man auf jeden Fall mit einem Blick auf den Markt sagen. Und umso aufregender ist dann natürlich ein Krimi wie Westwind von Samantha Harvey auf unserer Jahresbestenliste jetzt, wo es eben ins England des 15. Jahrhunderts geht und dort ganz tief in so ein überzeitliches Drama von Schuld und Sühne eingetaucht wird. Das ist sicherlich nicht von der Stange produziert.
Es ist ja auch der Spitzentitel, habe ich schon gesagt, ein historischer Roman, Merle Krüger, die Experten, Herr Golis. Warum ist das so besonders, dass es Platz 1 im Jahr 2021 ist?
Man muss da, glaube ich, ein bisschen ausholen. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen breiter werde, weil das auch ein wahnsinnig dickes und schweres Buch ist und man muss richtig Lesearbeit darauf verwenden, um das gut zu verstehen. Einmal ist das Thema total interessant. Das ist ein Seitenaspekt der deutsch-vorderorientalisch-ägyptischen Beziehung und zugleich ein Thema in der Nachfolge der Nazi-Zeit. Es handelt sich um einen Roman, in dem eine Familie eines Flugzeugingenieurs nach Ägypten gegangen ist, weil der Vater in Deutschland keine Arbeit gefunden hat. Die Alliierten hatten Flugzeugbau sehr restringiert und den Raketenbau, den Nasser gegen Israel betrieben hat in den 60er Jahren, war in Deutschland überhaupt nicht möglich. Sodass also diese Familie nach Ägypten gegangen ist in den 60er Jahren. Und dieser Roman schildert im Grunde genommen das Leben dieser Familie in Ägypten. Da gab es eine ganze Reihe von anderen deutschen Raketen- und Flugzeugbauern, die für Nasser gegen die Juden des Staates Israel, sozusagen die alten Feinde, wieder tätig waren. Das ist schon mal eine besondere hervorragende Leistung dieses Romans, diese weitgehende Episode der deutsch-vorderasiatisch-israelischen Geschichte aus der Gründungszeit der Bundesrepublik wieder zum Leben erwecken.
Ging mir genauso wie Tobias Gohlis, nicht, dass dieses Thema einen so anspringt, weil ich es auch wirklich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, diese Episode der Nachkriegszeit. Und was dann so toll ist, dass Merle Kröger in Experten dieses Thema oberflächlich als Familienroman erzählt, wie Tobias Gohlis das gerade auch schon angedeutet hat. Das Aufregende ist aber, fand ich, wie sie halt Originaldokumente aus dem BND-Archiv mit so fiktionalen Familienszenen verschränkt. Doku-Fiction kann man das nennen, aber diese Schublade ist eigentlich gar nicht groß genug dafür, weil es ja gar nicht so sehr darum geht, Dokumentation und fiktionales Erzählen so miteinander zu verschmelzen. Merle Kröger, das ist auf jeden Fall mein Eindruck, markiert diese Trennlinien eher sehr deutlich und gerade dadurch bekommt die Experten so eine wahnsinnige Wucht. Wir sind aber verdientermaßen an der Spitze unserer Jahresbestenliste. Sicherlich der aufregendste Krimi in diesem Jahr.
Aber vielleicht auch deshalb, weil es gar nicht so diesen Vorstellungen, wie was ein Krimi eigentlich ist, ja zu entsprechen scheint. Ist das auch ein bisschen eine Idee bei dieser Krimi-Bestenliste überhaupt, dass man da auch Bücher findet, die auch ästhetisch und in vielerlei Hinsicht das Genre erweitern?
Also das trifft auf diesen Roman von Merle Kröger insbesondere zu, weil nämlich nicht wie bei diesen vielen historischen Krimis, die Kolja Mensing bereits erwähnt hat, die Geschichte sozusagen nicht als Kulisse dient, sondern in bewusster Auseinandersetzung mit dem Problem der Fake News, in denen ja zu der Zeit, in der der Roman jetzt geschrieben worden ist, in den letzten 2-3 Jahren, die Autorin nicht wie die Politthriller vergangener Zeiten anklagt oder mit dem Finger auf Missstände zeigt oder sogar enthüllt, sondern die Fakten ausbreitet und die Erlebnisse ausbreitet und dem Leser und den Leserinnen die Möglichkeit gibt, damit sich ein Bild über die ganze Situation und die deren Konflikte selber zu verschaffen. Und das ist das ganz Besondere. Und das ist vielleicht auch das Besondere an der Krimi-Bestenliste selbst, weil sie nämlich nicht fragt sozusagen nach dem allerspannendsten Roman, sondern Spannung spielt da auch eine Rolle, aber hauptsächlich danach fragt, wo sozusagen der Kriminalroman umkippt in den Bereich dessen, was in der Literatur stattfindet, nämlich das allgemein Menschliche von der dunklen Seite aus zu betrachten und dabei möglichst das zu vermeiden, was man dem Krimi immer so gerne nachsagt, aber was auf unserer Bestenliste nun überhaupt nicht stattfindet, nämlich Klischees zu reproduzieren.
Und Tobias Gohlis, wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben dann natürlich als Juroren und Jurorinnen auch eine hohe Verantwortung. Ich habe mir nochmal die Zahlen angeguckt. Also Krimis haben ja über Jahre hinweg einen extrem hohen Marktanteil unter den Neuveröffentlichungen. Es ist ein Viertel der Neuerscheinungen im Jahr sind Krimis. Ich schätze, das sind so 10.000 bis 15.000 neue Titel im Jahr. Unsere Aufgabe ist nun tatsächlich ja Monat für Monat die 10 Krimis zu finden, für die es sich lohnt. Und ja, wir suchen natürlich oft nach Sachen, die wirklich herausstechen, jetzt formal oder thematisch herausstechen. Und gleichzeitig haben wir es ja aber mit sehr, sehr anspruchsvollen Lesern und Leserinnen zu tun. Also wer Krimis liest, das ist schon so ein ganz eigener Typ. Leute, die ganz gezielt nach Lesestoff suchen. Es gibt auch Zahlen, die das stützen. Sehr interessant. Also Krimis werden zum Beispiel gar nicht so häufig verschenkt wie Bücher aus anderen Sparten. Also 4 von 5 Krimis, hat eine Umfrage vor 2 Jahren ergeben, werden tatsächlich für den Eigenbedarf gekauft. Und außerdem sind offenbar die Hälfte der Krimis, die gekauft werden, kein Spontankauf, sondern das sind Leute, die gehen in die Buchhandlung und die suchen ganz gezielt was. Und genau diese Menschen wollen wir natürlich mit unserer Liste füttern, mit neuen Informationen und sagen, guck mal, geht man damit in die Buchhandlung.
Und da braucht man ja auch unbedingt so eine Liste zur Orientierung, weil wahnsinnig viele Krimis ja eben erscheinen. Die Autoren von Kriminalromanen sind ja viel mehr unter Produktionsdruck als jetzt, sagen wir mal, Prosa-Autoren, weil es da gibt es nicht so schöne Stipendien und da wird so im jährlichen Rhythmus fast publiziert. Wie kommt man denn da eigentlich als Juror überhaupt noch hinterher bei diesem wahnsinnigen Angebot, was es da gibt, Tobias Golis?
Einerseits ist das Angebot der ganz neuen Titel nicht ganz so hoch, sondern viele Bücher sind Wiederauflagen, Neuauflagen und so weiter, mit denen wir uns nicht beschäftigen, sondern wir fragen ausschließlich nach den Krimis, die vollkommen neu auf dem Markt sind. Und das bewegt sich so in der Größenordnung von 2.000 bis 3.000. Das sind auch natürlich, wenn man das auf Arbeitszeiten pro Woche oder Tag umrechnet, eine ganze Menge. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Orientierungspunkten, die wir durch Erfahrung gesammelt haben. Die Jury besteht ja aus 18 Kritikern aus drei Ländern, Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir haben natürlich unsere Erfahrungen, welche Verlage, welche Autoren und so weiter von möglicherweise interessant sind. Und wir verfolgen natürlich auch die internationalen Diskussionen, insbesondere der anglophonen Länder, über Krimi und dessen Entwicklung. Von daher ist das also doch möglich, einigermaßen ajour zu bleiben und immer erstaunliche 10 neue Titel auf unserer besten Liste zu haben, wobei wir durchaus auch immer nicht 10 neue Titel haben, sondern oft auch 4, 5 neue nur, weil manche Leute aus unserer Jury so begeistert für einen Titel sind, dass der mehrfach vorkommt. Und so ist ja auch unsere Krimi-Bestenliste des Jahres 2021 zustande gekommen, eben als die Auswahl der Auswahl.
Und da muss es ja nicht immer so sein, weil als Juror muss man ja auch Kompromisse eingehen mit den anderen Jurorinnen und Juroren, dass der Titel auf der Nummer 1, über den wir jetzt schon gesprochen haben, auch die Entdeckung für Sie beide jetzt ist. Was war denn für Sie, wenn Sie jetzt nochmal so auf die Liste gucken, tatsächlich so eine herausragende Leseerfahrung, so ein Tipp, den Sie uns jetzt noch mitgeben wollen, Kolja Mensing?
Ich glaube, für mich ganz persönlich, so meine Entdeckung des Jahres ist sicherlich der französische Krimi-Autor Colin Niel. Der war tatsächlich mit 2 Titeln in unseren Bestenlisten vertreten, Nur die Tiere und Unter Raubtieren. Nur die Tiere ist jetzt auch auf der Jahresbestenliste. Der Niel schreibt formal wahnsinnig interessante Krimis. Der setzt sehr radikal auf eine Stimmenvielfalt und gleichzeitig gelingt es ihm, die Geschichten, die hinter diesen Stimmen stehen, auf sehr raffinierte Weise, oft so zeitversetzt miteinander zu verschränken. Und Niel selbst stellt das gar nicht so aus, aber der ist so ein richtiger Krimi-Feinmechaniker. Also das macht erstmal formal total Spaß. Und gleichzeitig greift er, wie ich finde, total differenziert so die ganz großen Themen auf. Ökologie, Globalisierung, Genderfragen, ohne dabei jetzt aber irgendwie abstrakt zu werden. Also in Nur die Tiere zum Beispiel, da inszeniert er in so einem sehr begrenzten Kosmos, so einer abgelegenen bäuerlichen Region im französischen Zentralmassiv, die ganz große Tragödie der ja dezidiert männlichen Einsamkeit in so einer komplett vernetzten und zugleich aber immer unübersichtlicher werdenden Welt. Also das ist ganz toll. Ja, meine Entdeckung des Jahres kann ich nur empfehlen. Nur die Tiere von Colin Niel.
Und Tobias Golis, bleiben Sie bei Merle Kröger oder haben Sie noch was anderes am Herzen liegen?
Also für mich als Jury-Sprecher, der alle Romane, die auf der Liste sind, lesen muss und kommentiert, gibt es natürlich mehrere tolle Entdeckungen. Auf dieser Jahresbestenliste möchte ich hervorheben den Roman des Berliner Autors Johannes Groschupf, Berlin Heat. Das ist auch einer der wenigen ganz aktuellen Romane. Der spielt übrigens in Berlin in der Nach-Corona-Zeit und ist vielleicht die einzige Art und Weise, wie man mit dieser Pest von Neonazis und AfDlern fertig werden kann, literarisch, nämlich indem man sich über sie lustig macht, ohne dabei deren Motiv anerkannt zu werden und Beachtung zu verleugnen. Also ein großer Roman, auch in der Tradition der deutschen Schelmenliteratur. Der Held ist ein Loser und Versager, der aber gleichzeitig irgendwie im entscheidenden Augenblick sogar beinahe sein Leben opfert, um was Gutes zu tun. Einer der klassischen Schelmen, die den Überblick in der Krisensituation völlig verlieren. Ein typisch deutscher Roman, Johannes Groschupf, Berlin Heat.
Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch tatsächlich eben in diesem Sommer gelesen, als Corona gerade so Pause machte, und fand es da wahnsinnig komisch. Wenn man jetzt wieder reinguckt in dieser sehr aufgeheizten Stimmung gerade im Land, dann interessanterweise kriegt dieses Buch sehr, sehr dunkle Seiten plötzlich. Das ist ein, ja, parodistischer Blick, aber auf eine Gesellschaft, die, und das zeigt Groschupf ganz toll, die tatsächlich so mit Dynamitstangen jongliert. Also eigentlich das Buch der Stunde.
Also doch tatsächlich, wie ich am Anfang sagte, richtig nah dran an unserer Gegenwart, die Krimis dieser Zeit. Tobias Golis und Kolja Mensing, vielen Dank für dieses Gespräch. Und die vollständige Liste, die finden Sie im Internet unter dem Stichwort Krimi-Jahresbestenliste 2021.